Ja, hallo miteinander und willkommen zu einer speziellen Episode unserer Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Das Ganze ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Kommen wir direkt zum Thema. Und das beginnt mit Stress. Kennen wir alle und gehört auch zum Leben dazu. Und in gewissem Maße brauchen wir ihn ja manchmal auch, um Dinge voranzubringen und nicht zu verschleppen. In der richtigen Dosis ist Stress also durchaus positiv. Eustress nennen wir ihn dann nach dem ungarisch-kanadischen Mediziner und Biochemiker Hans-Hugo Selye. Zum negativen Stress, zum Distress, wird er aber zum Beispiel bei beruflichen Problemen, bei Anforderungen, die entweder widersprüchlich sind oder aus denen aus anderen Gründen nicht entsprochen werden kann. Auch familiäre Konflikte führen dazu, dauerhafter Zeitdruck und vieles mehr. Viele Anforderungen unserer Gesellschaft im Allgemeinen, aber eben auch der Arbeitswelt und die Schnelllebigkeit auch durch die sozialen Medien, all das ergänzt sich hier sehr ungünstig. Eine erwartete und auch gebotene maßlose Leistungsbereitschaft eines Angestellten heute trifft auf eine ebenso maßlose Anforderung durch Arbeitgeber. Eine geringe Fähigkeit zur Abgrenzung durch den Betroffenen trifft dann auf den Trend zur Dauererreichbarkeit. Und diese Dauererreichbarkeit wird ja auch oft genug erwartet heutzutage. Wenn solche negativen Stressauslöser länger anhaltend zusammentreffen und wenn sie vom Betreffenden als unkontrollierbar wahrgenommen werden, dann kann das möglicherweise nicht dauerhaft kompensiert werden. Die Balance stimmt dann einfach nicht. Fühlt sich der Betreffende dem also ausgeliefert, ohne etwas ändern zu können, dann kann eine Stressdepression oder der sogenannte Burnout die Folge sein. Diesen Begriff Burnout hat der deutsch-amerikanische Psychologe und Psychoanalytiker Herbert Freudenberger bereits in den 1970er Jahren geprägt. Er bezog sich dabei in erster Linie auf Zustände körperlicher und emotionaler Erschöpfung bei Menschen in helfenden Berufen. Damals kannten den Begriff unter den medizinischen Laien eigentlich nur Auto- und Motorradfetischisten, die ihre Reifen zum Glühen brachten. Aber spätestens seit Mitte der 1990er Jahre sieht das anders aus. Denn seitdem verzeichnen Deutschlands Krankenkassen in steigendem Maße Fälle von Arbeitsunfähigkeit wegen seelischer Leiden. Und das entgegen einem allgemeinen Trend zu sinkenden Fehlzeiten. Und das Burnout-Syndrom ist heute weiter auf dem Vormarsch. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat vor einigen Jahren beängstigende Zahlen festgehalten. Die Zahl der Versicherten, die im Job ausgebrannt und deshalb krankgeschrieben waren, die hat sich alleine zwischen 2006 und 2012 mehr als verdreifacht. Dabei sind die ersten Anzeichen dafür in unserer Gesellschaft erst einmal so normal, dass sie fast jeden betreffen und deshalb meist lange ignoriert werden. Energieverlust, reduzierte Leistungsfähigkeit, Gleichgültigkeit, Zynismus, Unlust klingt doch für die meisten ziemlich bekannt. Aber natürlich leidet nicht jeder, der sich mal demotiviert oder schlapp fühlt, gleich unter einem Burnout-Syndrom. Aber eben genau das, dass solche Gefühle für viele zum Alltag gehören, das macht die Diagnose eben auch so schwierig. Und die Grenzen sind auch fließend. Sowohl die Grenzen von vollkommen normalen Tiefs, die jeder mal kennt, zum Burnout, wie auch die Grenzen vom Burnout hin zu einer echten Depression. In vielen Fällen arbeiten die Betroffenen auch jahrelang hoch engagiert. Und oftmals zeigen sie in dieser Zeit auch eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und erzielen sehr gute und mitunter hervorragende Ergebnisse. Aber dann kommen irgendwann zu diesem fast schon normalen Stressgefühl körperliche Symptome dazu. Gehäufte Kopf- oder Magen-Darm-Beschwerden, verstärktes Schwitzen, manchmal Schwindelgefühle oder Muskelschmerzen und sehr häufig eben Probleme beim Ein- oder Durchschlafen. Aber wo kommt das insgesamt nun her? Was sind die Ursachen dafür, dass sich dieses Krankheitsbild fast wie eine Epidemie verbreitet? Na, inzwischen gibt es dazu Meta-Analysen, also Analysen, die die Ergebnisse von vielen Einzeluntersuchungen zusammenfassen und bündeln. Und dabei zeigt sich beispielsweise, dass ein Faktor ein hohes Arbeitspensum zu sein scheint, gepaart mit einem geringen Handlungsspielraum. Es ist also nicht das hohe Arbeitspensum alleine, sondern immer nur dann, wenn der Betreffende das Gefühl hat, selber nichts dabei gestalten zu können. Also, Pflegekräfte, die durch massiven Zeitdruck und eine Flut an Vorschriften das Gefühl bekommen, sich einzelnen Patienten nicht so widmen zu können, wie sie es eigentlich gerne würden. Krankenhausärzte werden das genauso nachvollziehen können. Aber auch niedergelassene Ärzte, bei denen die Rahmenbedingungen unseres Gesundheitssystems die Fürsorge um ihre Patienten erschweren. Oder nehmen wir Polizisten, die sich mit so viel Bürokratie und Regularien herumschlagen müssen, dass ein Gefühl der Frustration häufiger ist als das Gefühl einer wirkungsvollen Tätigkeit. Lehrer sind ein weiteres Beispiel. Die haben heute so viele Formalien am Hals, dass ihr Kerngeschäft, nämlich sich um ihre Schüler zu kümmern, bei großen Klassen und knapper Zeit eindeutig leidet. Es gibt heute eigentlich wenig Branchen oder Berufe, in denen nicht ähnliche Erfahrungen zum Alltag gehören. Und dann bemerkt der Betreffende eben irgendwann an sich die Symptome, die die amerikanische Sozialpsychologin Christina Maslach als typisch definiert hat. Emotionale Erschöpfung, subjektiv empfundene verminderte Leistungsfähigkeit oder ein Gefühl der Wirkungslosigkeit. Der Effekt des Ganzen kann sich dann gegen Mitmenschen oder gegen die Arbeit richten. Man zeigt mehr oder weniger unbewusst eine immer stärkere Distanziertheit vom Job, ebenso wie von Kollegen. Oder man beginnt beides durch eine zynische Haltung abzuwerten. Und weil dieser Prozess so schleichend voranschreitet, halten dann die Personen in der Umgebung das oftmals für einen generellen Charakterzug des Betreffenden. Das ist er aber nicht. Das Bekannterwerden des Burnout-Syndroms in den letzten Jahren hat für die Betroffenen aber nicht nur Vorteile. Denn damit geht mitunter auch der Vorwurf einher, dieses Krankheitsbild als Modeausrede zu verwenden. Und wirklich wissenschaftlich gesicherte Klassifikationssysteme, die das abschließend klären könnten und die auch allgemein anerkannt sind, die fehlen nach wie vor. Und in der Tat gibt es ja auch so etwas wie Modekrankheiten. ADS oder ADHS sind dafür gute Beispiele. Das mag es im wirklich pathologischen Sinne durchaus geben, aber eine Steigerung der entsprechenden Diagnosen über mehrere hundert Prozent in den letzten 10 bis 15 Jahren lässt doch sicher etwas anderes vermuten. Nicht jedes Kind, das Konzentrationsschwierigkeiten hat, hat gleich ADHS und bedarf womöglich einer pharmakologischen Behandlung. Und auch nicht jeder Erwachsene, der Stress hat und sich mal schlapp fühlt, leidet gleich an einem Burnout, auch wenn das heute schnell mal zur Diagnose wird. Und genau diese Tendenz zu Modekrankheiten, die macht es für die ernsthaft Betroffenen natürlich schwer, auch ernst genommen zu werden und nicht als Weichei belächelt. Es gibt auch einige Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, welche Personengruppen denn statistisch gesehen das größte Burnout-Risiko tragen. Und da weist interessanterweise vieles darauf hin, dass die Gefahr in vergleichsweise frühen Jahren einer beruflichen Karriere höher ist als später. Das hätte man vielleicht spontan anders erwartet, denn man hätte ja annehmen können, dass die Belastbarkeit mit dem Alter abnimmt. Aber mehrheitlich ist der Burnout eben früher angesiedelt. Wer einen Beruf erst einmal über viele Jahre ausgeübt hat, hat sich in den meisten Fällen auch daran einrichten können, wenn sich nicht irgendwelche entscheidenden Rahmenbedingungen nachhaltig ändern. Die Bochumer Psychologen Dietmar Schulte und Rainer Künzel bezeichnen dieses Burnout-Phänomen in frühen Berufsjahren daher auch als Realitätsschock. Wenn der Aufprall im beruflichen Alltag hart ist und die Anforderungen nicht dem Erwarteten entsprechen. Enttäuschung, Ernüchterung und Überlastung ergänzen und verstärken sich dann gegenseitig in sehr ungünstiger Art und Weise. Auf das berufliche Umfeld bezogen sind Burnout-Fälle dann seltener, wenn die Mitarbeiter einen größeren Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum haben. Menschen, die auf der anderen Seite sehr vielen Regularien und Vorgaben unterworfen sind, die also kaum das Gefühl haben, selbst Herr einer Situation zu sein und Dinge entscheiden zu können, die haben mehr Probleme mit ihrer psychischen Ausgeglichenheit. Wichtig für eine Burnout-Vorbeugung sind also einerseits ein gewisser Handlungsspielraum am Arbeitsplatz und andererseits Gestaltungsmöglichkeiten für die eigene Tätigkeit und das Arbeitsumfeld. Hat ein Mitarbeiter also das Gefühl, in gewissem Umfang Einfluss nehmen zu können, dann steigert das die Identifikation und das Gefühl, für ähnliche Werte einzustehen. Zweifelt hingegen ein Mitarbeiter am verkauften Produkt oder an der Dienstleistung, für die er stehen soll, oder an dem, wofür der Dienstherr steht, also beispielsweise auch an ethischen Richtlinien, dann führt das zu einem inneren Konflikt. Und der wiederum bewirkt emotionalen Stress, der, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, einen Burnout begünstigt. Es gibt noch eine weitere Gruppe von Menschen, die statistisch gesehen häufiger vom Burnout betroffen ist als andere. Und da wird sich wohl auch hier der eine oder andere drin wiederfinden. Ich rede von den Perfektionisten dieser Welt. Insbesondere wenn man Betroffene selbst fragt, nennen sie häufig ihren Perfektionismus als Grund für ihre Überlastung. Was davon nun wirklich den Tatsachen entspricht und was eher, selbstwertdienlich ist, lässt sich natürlich nur am konkreten Einzelfall prüfen. Und grundsätzlich sind ja auch nicht alle Perfektionisten gleich. Es kommt auf die generelle Persönlichkeitsstruktur an. Es gibt ja Menschen, die immer ihr Bestes geben, ohne sich dabei viele Gedanken zu machen, ob das Ergebnis am Ende auch wirklich perfekt ist. Sie haben wirklich gegeben, was sie konnten, und damit geht es ihnen gut. Diese Gruppe nennen wir mal die normalen Perfektionisten. Es gibt aber eben auch die neurotischen Perfektionisten, die den Maßstab ihres Perfektionismus nicht bei ihrem maximalen Einsatz legen, sondern am Ergebnis messen. Und das ist dann womöglich nicht gut genug, zumindest ist so die Sorge. Wo also der normale Perfektionist alles gegeben hat und eben deshalb zufrieden ist, hat der Neurotische zwar auch alles gegeben, ist dann aber oftmals nicht glücklich damit. Ihn beschäftigt dann unablässig die Frage, ob er denn auch wirklich alles richtig gemacht hat, ob es wohl auch gut genug war und was wohl die Folgen sein könnten, wenn es nicht gereicht hat. Und eben diese zweite Art von Perfektionisten, das ist natürlich die, denen irgendwann womöglich der Burnout droht. Denn sie haben ständig Angst davor, nicht gut genug zu sein. Sie sind von Zweifeln an der eigenen Leistungsfähigkeit geplagt. Sie leben immer in der Sorge, Fehler zu machen und haben das Gefühl, den Erwartungen von Vorgesetzten oder von Kollegen oder allgemein den Erwartungen ihrer Umgebung nicht gerecht zu werden. Das, was wir normaler Perfektionismus genannt haben, scheint aus psychologischer Sicht vollkommen unbedenklich zu sein. Wenn man zwar hohe Ansprüche an sich selbst hat, sich aber im Bewusstsein, das Bestmögliche gegeben zu haben, keine übermäßigen Sorgen und Fehlschläge macht, dann ist alles in Ordnung. Die andere Gruppe ist dagegen oft Burnout gefährdet. Insbesondere dann, wenn diese Menschen nicht nur im beruflichen Alltag dazu neigen, hohe oder höchste Standards zu setzen, sondern genauso im Privatleben. Wenn also zum Beispiel nach der Arbeit auch noch der Anspruch besteht, sportliche Bestleistungen zu erbringen und natürlich den Haushalt perfekt zu halten und vielleicht den Partner mit einem wunderbaren Abendessen zu verwöhnen, von Kindern, Freunden oder Haustieren, die ihre Rechte einfordern, mal ganz zu schweigen. Es ist also nicht nur der Beruf, sondern es ist die Summe der Stressfaktoren. Es ist die Summe der Bereiche, in die mit höchstem Anspruch investiert wird. Denn dann lässt man Körper und Geist einfach zu wenig Möglichkeit zum Auftanken und Kräfte sammeln. Jetzt könnte man einem Betroffenen natürlich einfach raten, es mal ein wenig lockerer angehen zu lassen und die eigenen Ansprüche herunterzuschrauben. Aber damit würde man es sich dann doch zu einfach machen. Perfektionismus ist eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft. Und ich kann meinen Anspruch zwar in Bezug auf irgendein konkretes Projekt herunterschrauben, aber wohl fühle ich mich dann damit ja auch nicht. Und auch daraus entsteht dann wieder ein innerer Konflikt und der ist ja Teil des Problems. Wirksamer wäre es aus psychologischer Sicht, den perfektionistischen Bedenken entgegenzuwirken. Wir hatten ja bereits festgestellt, dass sich die Betreffenden in ihrem hoch engagierten Tun oft intensiv mit der Frage beschäftigen, ob sie denn bestimmten Ansprüchen genügen würden, ob ihre Leistung gut genug sei und was passiert, wenn dem nicht so wäre. Die Betroffenen könnten, vielleicht unter Anleitung, diese Fragen auch mal zu Ende denken. Die Ergebnisse wären dann möglicherweise überraschend. Perfektionisten neigen nämlich zu einem ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken. Sie sind richtig gut darin, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden und bereits kleinste Makel als folgenschweres Versagen zu interpretieren. Aber was genau ist denn wirklich ein echtes Scheitern im konkreten Fall? Und noch viel wichtiger, was wären denn wirklich objektiv die Folgen? Was würde denn sachlich gesehen geschehen, wenn dem eigenen Anspruch nicht ganz entsprochen wird? Die zu erwartenden Konsequenzen werden von den Betroffenen nämlich in aller Regel massiv überbewertet und dramatisiert. In der Realität fällt eine solche Abweichung den wenigsten Menschen überhaupt auf. Und selbst wenn es jemandem auffällt, ist es in den seltensten Fällen für denjenigen überhaupt eine Bemerkung wert. Also, da Perfektionisten sehr gut und gründlich im Bearbeiten von Sachverhalten sind, sind sie auch gut darin, diese zwei Aspekte zu analysieren. Was genau ist Scheitern im Gegensatz zu einem kleinen, unbedeutenden Schönheitsfehler? Und was wären die wirklichen Konsequenzen davon? Die Antworten auf beide Fragestellungen können das Schwarz-Weiß-Denken bereits spürbar aufweichen. Natürlich ist das allein keine Lösung, aber es ist ein Anfang. Eine weitere Möglichkeit, den Betroffenen zu helfen, wäre es, tatsächlich auf die entscheidenden Charaktermerkmale von Burnout-Perfektionisten zu setzen. Klingt erst einmal widersprüchlich, folgt aber einer recht plausiblen Logik. Menschen mit Hang zum Perfektionismus geben sich in allem größte Mühe. Und sie sind deshalb auch oft sehr gut darin, Probleme zu lösen. Statt der lapidaren Aufforderung, es doch mal lockerer angehen zu lassen, kann man ihnen auch die konkrete Aufgabe stellen, ihr Problem zu lösen. Entsprechend angeleitet können sie, zum Beispiel im Rahmen einer Selbsthypnose, selbst herausfinden, was sie selbst konkret tun können, um sich wirklich zu entspannen, um abzuschalten und Kraft zu tanken. Die generelle Empfehlung für den alltäglichen Umgang mit psychischen Belastungen lautet natürlich: Lasst es euch gut gehen. Wer glücklich ist mit dem, was er tut, der fällt auch keinem Burnout anheim. Das klingt natürlich stark vereinfacht und das ist es auch, denn natürlich gibt es auch im glücklichsten Leben immer Dinge, die man eben macht, weil man muss und nicht, weil man will. Aber genau dann sollte man diese Dinge eben auch im Gesamtkontext sehen. Als Teilaspekte, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist auch möglich, solch unliebsame Dinge als Herausforderung zu betrachten. Und ohne die wäre das Leben ja auch ziemlich langweilig, nicht wahr? Insgesamt müssen sich in unserem Alltag und insbesondere im Berufsleben Belastungsphasen und Auszeiten immer abwechseln, damit sich das Gehirn immer wieder erholen kann. Vielleicht weiß es der eine oder andere, bei sportlichem Training wächst der Muskel auch nicht während der Belastung selbst, sondern zwischen den Belastungen. Und genauso benötigt auch unser Gehirn seine Ruhephasen, um Anforderungen zu verarbeiten und sich auf neue Herausforderungen besser vorzubereiten. Wer sich mit diesen Ruhephasen zur Verarbeitung schwer tut, wer also Probleme hat, abends ein- und die Nacht durchzuschlafen und wer es nicht schafft, in den Pausen, die der Alltag bietet, auch mal runterzufahren, der muss damit nicht leben. Das ist die gute Nachricht. Es gibt Möglichkeiten zur Verarbeitung. Es gibt Möglichkeiten, sich in Minuten zu entspannen und die Tanks wieder aufzufüllen. Ich hatte bereits erwähnt, dass Selbsthypnose eine Möglichkeit dazu ist. Alex wird in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe dazu einiges erzählen. Und wer es selber ausprobieren möchte, für den gibt es dazu auch konkrete Angebote. Tja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch für unsere Arbeit oder unsere Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.